Wissen mobilisieren in 1 Quadratkilometer Bildung. Der Podcast, der Praxis und Wissenschaft zusammenbringt. Mit Anne Seifert. Herzlich willkommen zur 6. Folge des Podcasts Wissen mobilisieren in 1 Quadratkilometer Bildung. In dieser Folge geht es um das Thema Übergänge gestalten in lokalen Bildungsnetzwerken. Wie gewohnt gebe ich auch hier erst mal wieder einen kleinen Einblick in die Praxis von 1 Quadratkilometer Bildung, biete dann einige Perspektiven aus der Wissenschaft an und zum Schluss einige Impulse, die helfen können, um über die eigene Praxis vor Ort nachzudenken. Starten wir mit dem Blick in die Praxis. Das Ziel, Kindern und Jugendlichen Übergänge zu erleichtern, ist ein Querschnittsthema in 1 Quadratkilometer Bildung. Es geht dabei einmal darum, Kinder und Jugendliche direkt dabei zu begleiten, zum Beispiel den Übergang von der Kita in die Grundschule gut zu bewältigen oder von der Willkommens- in die Regelklasse. Es geht dabei aber auch darum, Lebenswelten zu vernetzen, also zum Beispiel die Lebenswelt Elternhaus mit der Lebenswelt Schule. Und es geht um die Vernetzung von Institutionen und Personen, die das Aufwachsen und die Bildungschancen der Kinder und Jugendlichen maßgeblich beeinflussen. Dabei ist das Ziel, mehr voneinander zu wissen, ein abgestimmteres Verhalten hinzubekommen, gemeinsam Themen zu bearbeiten und schnell zu reagieren, wenn Hilfe gebraucht wird. So die Aussagen der Projektverantwortlichen. Da das Ziel, Akteure und Institutionen miteinander zu vernetzen, so zentral ist, in lokalen Bildungsnetzwerken wie 1 Quadratkilometer Bildung, greife ich ein Praxisbeispiel heraus, in dem es sich genau darum dreht, nämlich um die Vernetzung von Kita und Grundschule, mit dabei auch die sozialpädagogische Betreuung im Hort und das staatliche Schulamt. Ziel all dieser Beteiligten war, den Schuleintritt der Kinder gut und abgestimmt zu begleiten und das Vorgehen auch den Eltern gegenüber transparent zu machen. Gemeinsam wurden 2 Dinge erreicht. Erstens, es wurden Kompetenzportfolios entwickelt und eingeführt. In diesen Portfolios wurde die Entwicklung der Kinder schon in der Kindergartenzeit beschrieben, also zum Beispiel Stärken und Entwicklungsbedarfe festgelegt. Und diese Kompetenzportfolios werden seither zur inhaltlichen Grundlage genutzt für Elterngespräche, aber auch für die Übergangsgespräche zwischen der Kita und der Grundschule. Zweitens wurde eine Art Ablaufplan erarbeitet, der dokumentiert, wann welche Schritte im Übergangsprozess passieren und wer welche Schritte übernimmt, also wann die ersten Gespräche stattfinden, der Kita mit der Schule, wann die Sonderpädagoginnen eventuell eingebunden werden, wann die Eltern kontaktiert werden, wann welche Unterlagen weitergereicht werden und so weiter. Beide Instrumente wurden gemeinsam erarbeitet und auch wirklich genutzt. Trotzdem ist bei der Nutzung der Eindruck entstanden, dass die Lehrerinnen auf die Kompetenzportfolios ganz anders geblickt haben als die Erzieherinnen der Kita. Die Schule hat die Portfolios, so schien es, dazu genutzt, um die Kinder nach Leistung einzuteilen. Und das war den Erzieherinnen ziemlich fremd. Die wiederum haben versucht, in den Portfolios eher alltägliche Situationen zu beschreiben, Dinge, die sie mit den Kindern erlebt haben und die die Kinder in ihrer Entwicklung eher ganzheitlich beschreiben. Trotz einer gemeinsamen, abgestimmten, kooperativen Erarbeitung ist also der Eindruck entstanden, dass die Akteure der verschiedenen Bildungseinrichtungen die gemeinsamen Instrumente ganz unterschiedlich interpretiert haben und dann auch unterschiedlich genutzt haben. Wie kann das sein? Und was sagt uns dieses Beispiel für die Vernetzungsarbeit in lokalen Bildungsnetzwerken wie 1 Quadratkilometer Bildung? Als zusätzliche Perspektive auch hier wieder ein Blick in die Wissenschaft. Perspektiven der Wissenschaft. Ein Ein kleiner Ausflug in die Systemtheorie. Mit Niklas Luhmann als Vertreter der soziologischen Systemtheorie besteht die moderne Gesellschaft aus unterschiedlichen sozialen Systemen. Und diese Systeme, sozialen Systeme, haben jeweils einen ganz spezifischen Auftrag in der Gesellschaft. Ein System ist zum Beispiel das Rechtssystem oder das politische System oder eben auch das Bildungssystem. Der Auftrag des Bildungssystems ist es, zukünftige Generationen vorzubereiten auf spätere gesellschaftliche Aufgaben und nach dem Prinzip der Leistungsgerechtigkeit Bildungszertifikate zu vergeben. Gleichzeitig soll das Bildungssystem auch einen gerechten Zugang zu Bildungsmöglichkeiten herstellen, also Chancengerechtigkeit sozusagen herstellen. Und darin liegt eine Doppelfunktion, die nicht ganz ohne Widersprüche ist. Denn einerseits geht es um Teilhabe, also Stichwort Chancengerechtigkeit, und andererseits geht es aber auch um Ausschluss, um Selektion nach Leistung. Beides prägt die Logik des Bildungssystems, ist inhärente Aufgabe des Bildungssystems und es prägt damit auch die Sichtweisen und das Handeln der Personen, die in diesem System arbeiten. Und es erklärt, warum Lehrkräfte ein Kompetenzportfolio wie in unserem Beispiel auch unter Leistungsgesichtspunkten betrachten und Kinder auch nach diesem Kriterium einteilen. Es ist ihre Aufgabe sozusagen. Als zweites nur noch ein Blick in die Systemlogik von Kindertagesstätten. Hierzu gibt es einen ganz spannenden Artikel von Isabel Diem. Die Quelle wie alle anderen Quellen dazu finden sich in den Infos zum Podcast. Isabel Diem hat recherchiert, was zur Historie von Kindertagesstätten und historisch betrachtet, war der Kindergarten, so wurde er ja früher genannt, dem System sozialer Hilfen zugeordnet. Und die gesellschaftliche Funktion, die hauptsächliche gesellschaftliche Funktion, lag bis in die 1970er Jahre darin, vor allem arme Familien zu unterstützen, die ihre Kinder zu Hause nicht betreuen konnten. Also der Kindergarten war sozusagen in erster Linie eine Bewahranstalt, wie es genannt wurde. Es ging um Betreuung und die wurde häufig über das soziale Engagement bürgerlicher Frauen ermöglicht oder auch über kirchliche Einrichtungen. Prägend für das Selbstverständnis von Kindergärten war dann später auch die Phase der Bildungsreform in den 70er Jahren. Hier wurde gefordert, dass bereits im Kindergarten demokratisches Denken, soziales Handeln, Solidarität, Autonomie gefördert werden sollte. Und das sollte durch den sogenannten Situationsansatz erreicht werden, der bis heute das Bildungsverständnis von vielen Kitas prägt. In diesem Situationsansatz erfolgt die Förderung von Lernprozessen möglichst lebensnah und ist eigentlich immer an ganz konkrete alltägliche Situationen angebunden. Und diese Art zu denken, diese Herangehensweise, pädagogische Herangehensweise, widerspricht in gewisser Weise einer strukturierten oder didaktisierten Förderung von Kenntnissen oder Fähigkeiten. Es ist also ein Selbstverständnis, das sich relativ klar eigentlich vom Bildungsauftrag der Schule abgrenzt. Und zu dieser Abgrenzung gehört auch, dass keine Einteilung der Kinder nach Leistung stattfindet. Durch die Zuordnung von Kitas zum Bildungssystem in jüngster Zeit erfährt der Kindergarten sozusagen eine systemische Neuverordnung vom System sozialer Hilfen rein in das Bildungssystem. Hierzu gibt es rechtliche Vorschriften, zum Beispiel zur Sprachförderung und auch ganz detaillierte inhaltliche Vorgaben, zum Beispiel Bildungspläne für Kitas. Das bedeutet aber nicht, dass das historisch gewachsene Selbstverständnis sich bereits völlig geändert hat. Welche Bedeutung für die Praxis lassen sich jetzt daraus ableiten? Einerseits gibt es zwischen Kita und Schulen oder Kitas und Schulen eine gemeinsame Sprache. Alle nehmen inzwischen Begriffe in den Mund wie Qualität, Bildung, Teilhabe, Kompetenz, Individualisierung. In der Literatur, die die Kooperationsbeziehungen von Kitas und Schulen unter einem systemtheoretischen Blickwinkel betrachtet, wird aber darauf hingewiesen, dass diese gemeinsame Sprache Gefahr läuft, historisch gewachsene Unterschiede und Eigenlogiken zu überdecken, ohne dass diese dabei aufgelöst werden. Und ein Rückschluss daraus ist, dass unterschiedliche Deutungen anerkannt werden sollten, dass sie historisch eingeordnet werden sollten und auch offengelegt werden sollten und in der Beratung bzw. Kooperation berücksichtigt werden sollten. In den Podcast-Folgen 3 und vor allem auch 4 ging es ja auch schon einmal um das Thema Systemlogiken. Hier war das Thema Kooperation mit Schulen in lokalen Bildungsnetzwerken. Und es ging da darum, wie das Handeln von Personen durch ungeschriebene Gesetze, durch Kommunikationsmuster, durch bestimmte Denkweisen und auch Ansätze geprägt ist, die in die jeweilige Organisation hineinwirken und das Denken und Handeln der Personen dadurch sehr stark prägen. Und die oft nach außen hin gar nicht so erkennbar oder sichtbar sind. Und das passt eigentlich gut zum Thema Übergänge, denn man könnte eigentlich sagen, dass die PraxisbegleiterInnen in lokalen Bildungsnetzwerken wie ein Quadratkilometer Bildung sich selber ständig an Übergängen befinden. Denn sie versuchen ja, Personen miteinander zu vernetzen, die in ganz unterschiedlichen Organisationen verortet sind und häufig auch in unterschiedlichen sozialen Systemen verortet sind. Was bedeutet das für die Vernetzungspraxis? Evidenzinformiert, aber wie? Impulse für die Begleitung von Übergängen in lokalen Bildungsnetzwerken. Erstens zur Eigenlogik von Organisationen. Jedes System spielt seine eigene Melodie und kann nur seine eigene Musik hören. So hat Gräsel einmal die für sie zentrale Erkenntnis der Systemtheorie zusammengefasst. Wie gehen wir in unserer Praxis der Vernetzung damit um, dass Organisationen externe Impulse oder auch gemeinsame Absprachen häufig in der eigenen Logik deuten bzw. umdeuten? Zweitens. Historisch gewachsene Selbstverständnisse. Das Beispiel der Kooperation zwischen Kita und Grundschule zeigt, dass Organisationslogiken historisch gewachsen sind und damit verbunden auch Selbstverständnisse, die nicht einfach so ausgetauscht werden können. Was bedeutet diese Erkenntnis für unser Handeln und für das Ziel, die Haltung von Personen zu beeinflussen oder zu verändern? Drittens, unterschiedliches Verständnis der gleichen Begriffe. Werden unterschiedliche Deutungen der Begriffe wie Bildung oder Teilhabe oder Qualität in Kooperation nicht berücksichtigt, dann kann sich das letztendlich unmittelbar auf die Kooperation selbst und auf die Ergebnisse auswirken. Was wissen wir darüber, wie Begriffe wie Bildung oder Qualität von unseren KooperationspartnerInnen gedeutet werden? Wäre das für unser Ziel, Übergänge gut zu begleiten, wichtig? Das war Wissen mobilisieren in 1 Quadratkilometer Bildung. Der Podcast, der Praxis und Wissenschaft zusammenbringt. Mit Anne Seifert. Weitere Informationen und Podcasts findet ihr unter km2-bildung.de.